Herr, was wird morgen sein? Was wird aus meinem Leben? So haben wir früher mal gesungen. Danke, Bernhard, das ist sehr hilfreich. Und andere rufen vielleicht, oh, was wird morgen sein? Was wird aus meinem Leben? Was wird aus uns? Was bringt die Zukunft? Und die Frage nach der Zukunft ist natürlich schon eine sehr alte Frage. Das ist auch, die bewegt die Menschheit, ich glaube, seit es Menschen gibt. Das sind so die großen Fragen. Woher, wohin und wozu bin ich hier? Heute in unserem Bibeltext, in unserem Nachdenken heute, geht es nicht so sehr um das Woher, aber es geht sehr stark um das Wohin. Und auch ein Stück um das Wozu, den Inhalt dessen, was wir hier leben. Und ich kann euch versprechen, es wird spannend. Denn in mir war es spannend bis jetzt. weil das ist einer der wenigen Bibeltexte, die ich... Ich denke, noch vor 3 Jahren anders gepredigt hätte als heute. Gibt es nicht so sehr viele von. Und es wird auch zwischendurch eine Möglichkeit geben, dass ihr Fragen stellt, damit das noch kurzweiliger wird und auch aktueller für uns alle miteinander. Ich behaupte nämlich nicht, dass ich die Weisheit mit einem großen Löffel vernascht habe, sondern ich darf das Wort Gottes weitergeben nach der Erkenntnis, die ich im Moment habe. Im ersten Brief der Thessalonicher, da sind wir ja schon eine ganze Zeit unterwegs und heute ist das unsere Textstelle. Und ausgehend von dieser Textstelle gibt es Bücher. Der Leo wird einige davon kennen. Es gibt auch eine ganze Filmreihe, die angelehnt an diese Textstelle, ja, das Finale oder Left Behind auf Englisch, die da angeregt von dieser Bibelstelle, hauptsächlich von dieser hier, ein Szenario für die Zukunft entwirft. Aber ja, lesen wir erstmal ein Stück von unserem Bibeltext. Paulus schreibt an die Thessalonicher und an uns: Ich will euch aber, Geschwister, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen oder nicht in Unwissenheit über die Entschlafenen lassen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ihr merkt schon, ich habe eine ältere Bibelübersetzung gewählt, sehr bewusst, weil es in diesem spannenden Text ziemlich auf jede Wortwendung ankommt. Und hier ist bewusst, ich bin überzeugt, sehr bewusst das Wort Entschlafene genutzt, auch wenn das nicht mehr unser Sprachgebrauch ist. Wenn man die paar Stellen im Neuen Testament durchschaut, Entschlafene sind immer Menschen, die verstorben sind, aber nicht tot bleiben. Der Umkehrschluss, den kann man nicht einfach ziehen, aber bei denen, wo das vorkommt, also hier will man schon auf etwas hinaus, dass man nicht sagt, das sind die Toten, sondern entschlafen heißt, der kann wieder aufwachen, wenn jemand eingeschlafen ist. Wenn jemand entschlafen ist, kann man ihn auferwecken. Ja, also da ist schon was drin. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Also da haben wir schon 3-mal Entschlafenen. Und vielleicht ist euch aufgefallen, die Predigt hat noch gar keinen Titel. Ja? Und was wäre ein angemessener Titel jetzt so, wenn man die ersten Verse... Ja, auch da habe ich ein bisschen gerungen diesmal und jetzt habe ich mal versucht, ein bisschen das zusammenzufassen. Das wäre so mal der Titel: Christusgemäße Zukunftsgewissheit trotz Friedhof. Das ist, ja, wir haben jetzt 3-mal von Entschlafenen gehört. Es geht also darum, dass Menschen sterben, Das symbolisiert hier der Friedhof. Aber Paulus hat schon gesagt, ich will euch nicht unwissend lassen, sondern im Glauben an Christus verändert sich auch in Bezug auf den Tod, auf den Friedhof etwas. Und darüber gibt es Zukunftsgewissheit. Ich habe bewusst, eigentlich wollte ich Zukunftshoffnung. Aber leider ist das Wort Hoffnung bei uns so unbiblisch geworden. Ja? Die biblische Hoffnung meint Gewissheit. Wenn die Bibel davon spricht, wir haben eine Hoffnung in Christus, dann ist das so sicher wie Christus selber. Also gewisser wie alles, was auf der Welt ist. Denn diese Welt wird vergehen, Jesus Christus bleibt. Ja, und deswegen eine christusgemäße Zukunftsgewissheit trotz Friedhof. Das ist ein bisschen sperriger Titel, aber alle unter 100 können den leicht auswendig lernen. Von daher denke ich, und je jünger, je leichter. Das lässt sich noch machen. Da haben wir den Text. Ja. Paulus hat ein Ziel mit diesen Texten, das schreibt er auch. Nicht immer finden wir das so klar, aber hier in dem Text ist das sonnenklar. Ich will, ja, das Ziel des Textes ist, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen. Also nicht, das heißt nicht, dass wir am Friedhof, wenn ein lieber Mensch verstorben ist, nicht trauern dürfen. Aber nicht hoffnungslos traurig. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, ich habe wieder nachgedacht, wie war das? Und bei mir so, der nächste ganz liebe Mensch war im Sommer 2013, mein Vater war verstorben. Und ich habe mich zurückerinnert, wie war es am offenen Grab? Ja, der Sarg war in das Grab hinabgelassen, mein jüngerer Bruder und ich, rechts und links von unserer Mutter, stehen am Grab. Und ein tiefer Friede ist mir gekommen, er ist schon beim Herrn. Als wenn Jesus zu mir spricht, ist schon bei mir, alles gut. Ja, und das war einfach ein Geschenk. Das muss man nicht zwingend so erleben, es steht nicht in der Bibel, dass das jeder so erlebt, aber es war so, in einem kurzen Gespräch mit Gott war das da. Und das ist, denke ich, gemeint. Natürlich waren wir traurig. Und meine Mutter hätte ihn gern noch behalten. Und sie hat vor kurzem erst gesagt, sie denkt jeden Tag an ihn. Das ist doch klar. Aber nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Wir haben eine Hoffnung, die über das Jetzt und Hier hinausgeht. Und davon schreibt Paulus uns. Eben eine christusgemäße Zukunftshoffnung. Und jetzt begründet er das. Denn wenn wir glauben, also es gibt hier ein Entweder-Oder. Ja, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, das ist die zentrale Botschaft der Errettung, die fasst Paulus hier kurz zusammen, in anderen Bereichen, wir haben es ja schon gehört, aber auch im Römerbrief führt er das länger aus. Hier ist das einfach Zusammenfassung. Jesus ist für uns gekommen, für uns gestorben. An unserer Stelle am Kreuz hat er die Schuld getragen und er ist auferstanden. Der Auferstehung ist der Beweis der Wahrheit und dass Gott zu ihm steht. Und er ist der Beweis, dass auch wir nicht hier bleiben, dass das nicht alles ist. Es gibt ein Leben darüber hinaus, wenn wir glauben, wenn wir unser Vertrauen auf diesen Jesus setzen, auf Jesus, den Gestorbenen und Auferstandenen. Und je länger ich darüber nachdenke, desto verrückter erscheint mir das. Ja? Wenn man mal ein bisschen die Dimensionen sieht, ist die Erde nämlich sehr klein. Wenn man von hier ans Nordkap fährt, denkt man, die ist elend groß. Aber wenn man mal drauf schaut aufs Sonnensystem, und das Sonnensystem ist auch nur so riesig groß in der Milchstraße, dann ist das alles sehr klein. Und der Schöpfer aller Himmel ist hier auf diese Erde gekommen, um da nur im kleinen Bereich von Israel herumzuwandern, Menschen zu lehren und für uns zu sterben. Das ist schon ein Ding. Der muss uns schrecklich lieb haben, sonst macht man das nicht. Dann spart man sich das und sagt, brennen wir sie nieder, die Erde. Ja, es hat keinen Zweck. Er muss uns sehr lieb haben. Und das glauben wir, dass Gott uns lieb hat. Und dass Jesus aus Liebe zu uns gekommen ist und dass er gestorben und auferstanden ist. Und jetzt sagt Paulus, dann, ja, wenn wir diese Hoffnung haben, wenn wir diesen Glauben haben, dann wird eben auch Gott die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Ist noch ein bisschen unklar, was da genau passiert. Das erläutert er später noch, aber hier erstmal, okay, da merken wir ganz klar, wenn Jesus den Tod besiegt hat, dann ist der Friedhof nicht seine Grenze. Unsere Grenze mag sein, aber nicht seine. Wenn er der allmächtige Gott ist, über alles, dann ist der Tod und auch die Verwesung des Leibes nicht seine Grenze. Paulus deutet hier an, er wird die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Also Jesus wird etwas tun. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Also, zwei Dinge lesen wir hier. Es gibt Menschen, die Jesus lieben und ihm glauben, auf dieser Erde, wenn Jesus kommt. Und es gibt welche, die schon entschlafen sind, nicht mehr lebend, physisch. Aber beides ist keine Grenze für Jesus, sondern beides wird Jesus zusammenpacken. Wir werden ihm nicht zuvorkommen, wir haben keinen Vorteil. Denn, und jetzt gibt Paulus uns einen Einblick, den er geschenkt bekommen hat, denn der Herr selbst wird bei einem Befehlsruf der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt, andere Übersetzung, rasch hinweggeführt, werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Also ermahnmutigt nun einander mit diesen Worten. Habe ich nur jetzt, weil damit ihr merkt, das Wort, eines unserer Lieblingsworte steht wieder dort, ermahnt und ermutigt und ich denke, beides ist nötig. Es kann nötig sein, wenn jemand vor Verzweiflung und Trauer wirklich in die Verzweiflung abzurutschen scheint, dass wir hingehen als Geschwister und sagen ihm, du, schau doch nochmal auf Jesus, es ist nicht das aus, auch wenn das jetzt sehr, sehr schmerzt. Und es kann eben auch einfach gleichzeitig ermutigend sein, und es soll ja ermutigend sein, das hier ist nicht das Ende. Das ist nicht alles. Und diesen Blick brauchen wir immer wieder. Wir leben noch hier, sollen noch hier leben. Wir haben letzte Woche über Heiligung gehört. Es gibt hier gottgefälliges Leben zu leben, aber es gibt auch eben diesen Blick darüber hinaus. Und hier ein paar Betonungen in diesem Text. Das erste, was ich betonen möchte, ist, denn der Herr selbst, er schickt nicht einen Engel. Er schickt nicht Michael oder Gabriel oder 10 seiner Top-Engel, sondern der Herr selbst. Und da habe ich wieder gedacht, er muss uns sehr, sehr lieb haben. Sonst würde er das anders regeln. Aber er kommt selber. Und da sehen wir das Bild, was an anderer Stelle entfaltet wird. Der Bräutigam holt die Braut. Die Gemeinde Jesu, alle Glaubenden, wird als Braut von Jesus bezeichnet. Und der Bräutigam kommt selber und holt die Braut. Er lässt nicht holen, sondern weil er seine Braut, seine Gemeinde uns so lieb hat, kommt er selber. Und das ist die erste Betonung. Der Herr selbst. Und auch da, wir besingen die Größe des Herrn, wir verstehen sie natürlich nicht. Ja, wir können uns niemand vorstellen, der so mächtig ist, dass die Schrift, dass er selber über sich sagt, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Wenn er vor Mittagessen eine Idee hat, dass er neue Bäume schaffen will, dann können die um 15 Uhr schon fertig Frucht tragen. Kein Problem. Für uns völlig unmöglich. Wenn die diesmal mit den Frucht in der Erde und mit den Wurzeln nach oben sein sollen, auch möglich. Also nur, ja, ich habe nicht die Idee, dass er das jetzt vorhätte, aber es ist ihm kein Ding unmöglich. Und dieser Herr selbst kommt auf die Erde. Und das wird, man merkt hier, ja, der Befehlsruf, Stimme des Erzengels, Schall der Posaune, das ist nicht ein Nebenbei-Ereignis, das ist das große Ereignis, worauf diese Welt zusteuert. Da geht nicht einfach so weiter, ich sag mal, das ist nicht wie wenn eine Pandemie kommt oder wenn ein Vulkanausbruch oder sowas. Das hier hat eine ganz andere Dimension. Da werden drei Dinge genannt, es gibt einen Befehlsruf. Interessant ist noch vom Text her, wo hier steht, wird bei, das kann auch heißen mit, ja, bei oder mit einem Befehlsruf, bei oder mit der Stimme eines Erzengels, bei oder mit dem Schall der Posaune. Also da merkt man, das ist ineinander, das geschieht mit einem Mal. Da ist enorm Power drin, denn Jesus, der Allmächtige, kommt nochmal auf diese Erde, aber nicht als Kind, sondern als er selbst, der Herr, kommt vom Himmel. Und wenn er kommt, stehen die gläubigen Toten auf. Spannend. Und ich denke hier an eine leibliche Auferstehung. Denn Paulus lehrt uns im Philipperbrief, wir haben das betrachtet, ich habe Lust abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein. Also ich habe nicht Lust abzuscheiden und im Grab zu sein, sondern bei dem Herrn. Gedanklich könnten wir das vielleicht so zusammenbekommen, dass Geist und Seele bei dem Herrn sind und der Leib verwest in der Erde. Aber anscheinend ist auch der Leib nicht umsonst, auch wenn es einen neuen Leib gibt, denn es gibt da diese Auferstehung. Spannende Sache, könnt ihr prüfen, denkt weiter darüber nach, das lassen wir mal so. Auf jeden Fall die zuerst, die verstorben sind, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen weggeführt werden in den Wolken und jetzt zur Begegnung mit dem Herrn. Nicht die Wolken sind das Ziel, nicht die Luft, sondern der Herr ist das Ziel. Die Person Jesus Christus, er ist das Ziel der Begegnung, der Gemeinschaft, des echten Miteinanders, noch mal mehr, viel mehr, als wir jetzt haben. Und das passiert in der Luft und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das steht da. Also ermutigt und tröstet nun einander mit diesen Worten. Das wollen wir auf jeden Fall. Es ist ermutigend und tröstend und das wird sich auch nächsten Sonntag in der Predigt weiterziehen, dieser Gedanke. Ja, wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Da gibt es keine Trennung mehr. Da gibt es dann kein Gefängnis, keine Probleme mehr, auch keine Pandemie mehr oder irgend so. Auch keine 2G-Regel, außer gerettet und geliebt. Das ist alles, ja, das ist eine andere Dimension. Jetzt habe ich versucht, das mal schematisch darzustellen, denn da sind ja noch ein paar Fragen offen. Also hier ist die Gemeinde. Die Gemeinde lebte glücklich und fröhlich in Thessalonich und mit einigen Schwierigkeiten, Bedrängnis. Aber auf einmal, ja, gab es einer ist verstorben. Und die Geschwister haben sich gefragt, was ist das? Paulus hat auch gesagt, Jesus kommt bald wieder und wir alle gehen zu ihm. Und jetzt müssen wir den hier begraben. Das ist ja, ich meine, die Frage bewegt uns nicht mehr so wie die damals, weil wir so eine lange Geschichte haben und weil wir längst viele Friedhöfe haben, wo viele Geschwister verstorben sind. Aber die damals hat das verwirrt. Und deshalb schreibt Paulus den. Also es sind nicht nur einer verstorben, es sind einige verstorben, es sind inzwischen Millionen Menschen verstorben, die an Jesus geglaubt haben während ihrer Lebenszeit. Und jetzt, ja, das ist also immer weitergegangen, das sind immer mehr geworden. Und jetzt kommt Jesus. Ja, grün ist die Hoffnung, Jesus kommt und dann kann das nicht mehr unten so weitergehen, weil die Anziehungskraft von Jesus ist so gewaltig, dass nicht nur die Gemeinde, sondern auch die, die schon tot sind, zu Jesus. Er ist so stark, so mächtig, so anziehend, dass das passiert. Haben wir gerade gelesen. Ja. Seine Gemeinde kommt ihm entgegen und wir werden bei ihm sein alle Zeit. So, jetzt ist aber von dem, was wir in der Bibel sonst so lesen, die Luft, ja, wo diese Begegnung stattfindet, ist nicht als Aufenthaltsort für auf Dauer gedacht. Da ist die Begegnung, ja, in den Wolken, in der Luft. Bupp. So, was passiert jetzt? Jetzt gibt es folgende Theorie, ja, Jesus kommt eben, er nimmt seine Gemeinde mit in die Herrlichkeit. So habe ich die meiste Zeit die Entrückung gedacht. Das wäre auch das Allerschönste, das entspricht mir. Ja? Aber das steht nicht da, wenn, soweit ich das lese, steht das nicht da. Sondern es steht erstmal nur eben so da, wir werden bei ihm sein alle Zeit. Aber wenn wir jetzt nochmal an Braut und Bräutigam denken, ja, ab der Hochzeit sind die beiden miteinander unterwegs. Jetzt mag das auf der Welt sehr unterschiedlich sein, wer da die Richtung vorgibt, aber bei Jesus und der Gemeinde sollte es klar sein, wer die Richtung vorgibt. Wohin ist Jesus unterwegs? Und aus meiner Sicht ist das die Zukunft. Er nimmt seine Gemeinde mit auf die Erde, um hier zu regieren. Das ist für manche vielleicht ein spannender Gedanke jetzt, ja. Und ja, um hier 1000 Jahre zu regieren. Jetzt wäre die Möglichkeit, gibt es Fragen, irgendwas dazu zu sagen. Ihr könnt einfach das sagen und ich wiederhole das, sodass es auch, was denkt ihr dazu? Oder wollt ihr es noch ein bisschen sacken lassen? Wir werden auch Dienstag in eine Woche, also bei der Bibelstunde, sicher noch mal darüber nachdenken. So ungefähr, genau. Also das hier und genau, die große Trübsal, ja, so. Auf Vorentrückung hatte ich mich nie festgelegt. Genau, ich hätte vor 3 Jahren noch von der letzten Jahrwoche Daniels gesprochen oder wenn ich sie erwähnt hätte, aber so vom Denken her, genau, entweder Vor- oder Mittelentrückung, das hätte ich so ungefähr gesagt, ja, genau. Ja.
Und wie haben wir jetzt die Verbindung, eben wenn diese Entrückung stattfindet, wie das passieren wird oder kann?
Ja, genau, da gibt es eben ein, ja, genau, es gibt eben das 1000-jährige Friedensreich, wird in der Bibel genannt, einmal wird das genannt, aber einmal reicht uns, aber wir wissen nicht so sehr viel darüber, aber wir wissen, dass Jesus regiert. Und genau, wie ist die Abfolge? Das ist eine spannende Frage, genau, weil, das sehen wir auch hier im Text, Paulus beantwortet eigentlich die Frage nach denen, die schon verstorben sind. Paulus legt hier keinen Endzeitfahrplan vor und fast jeder Text, sei es Matthäus 24, Lukas 21, sei es Offenbarung, die verschiedenen Punkte, ja, oder 1. Petrus, beantworten immer irgendwie 1-2 Fragen und nirgendwo finden wir einen kompletten Plan. Auch in Daniel nicht, auch in Sacharja oder Jesaja nicht. Überall gibt es spannende Hinweise, aber wir bekommen, und das ist für uns ein bisschen schwer, keinen kompletten Endzeitfahrplan, wo wir sehen können, ah, da sind wir. Ja. Und offensichtlich, muss ich sagen, wusste Paulus es auch nicht, Denn er sprach wir, die wir leben. Er hielt es ganz realistisch für möglich, dass Jesus wiederkommt zu seiner Lebzeit. Also er hat nicht gesagt, okay, da ist jetzt erst noch, da muss noch die Kirche entstehen, dann braucht es eine Reformation, dann tausendjähriges Reich, wusste er alles nicht. Ja? Vielleicht wusste er von großer Trübsal, aber wenn er das so eingeordnet hatte wie heute, ist das ja ein feststehender Begriff geworden. Auch der kommt nur ein- oder zweimal, da muss ich nochmal nachschauen. Einmal in einer Rede, Matthäus sagt Jesus das, große Trübsal, kommt da im Wesentlichen einmal vor. Und wir wissen keinen genauen Endzeitfahrplan, aber darüber würden wir dann verschiedene Stellen nochmal in der Bibelstunde anschauen. Das wird jetzt etwas zu ausführlich und zu komplex, weil wir eben keinen haben, wo es einfach so aufgereiht ist. Ja. Es gibt einen roten Faden, ganz klar, und der heißt, oder drei zentrale Punkte: Jesus kommt wieder. Das hier ist nicht alles. Seid wachsam und seid bereit. Seid wachsam und seid bereit, geistlich wachsam. Das ist das, was Jesus am meisten betont in seinen Endzeitreden. Und dann sagt er noch, in Lukas 21, Vers 28, sagt er noch, wenn das alles anfängt zu geschehen, dann versteckt euch in Höhlen und, dann erhebt eure Häupter, denn euer Erlöser kommt. Ja. Gibt es jetzt ad hoc noch?
Ein Schwerpunkt, diese 7 Jahre ist natürlich die Wiederherstellung Israels. Da ist die Frage, ob das einpasst.
Ja. Genau, also ich behaupte nicht, dass ich alle Fragen schon beantwortet habe. Genau, Israel. Wie Israel damit überhaupt so zusammenpasst, ist immer noch mal, wie viel Sonderweg haben sie? Wie viel geschieht im tausendjährigen Reich? Ja, genau, gibt noch ein paar Fragen. Ja.
Hier geht es eigentlich darum, was passiert, wenn mit denen gestorben sind und hier sterben, oder wenn Jesus wiederkommt.
Ja.
Das heißt, für mich heißt das Leben auf der Erde ist aus, dann sind wir außerhalb von, also unser Leben, sind wir außerhalb.
Okay, Ingeborg sagt, Jesus regiert jetzt schon mit uns auf der Erde. In dem Moment, wo man stirbt, ist man raus aus Zeit und Raum und man ist bei dem Herrn alle Zeit. Mag sein, ist eine Gedankenmöglichkeit von der Bibel her, dass wir sind in der Ewigkeit, jetzt das Raum-Zeit-Kontinuum wird nicht so genau erwähnt, aber dass wir mit ihm herrschen werden, das haben wir ja auch wiederum, wir finden Stellen, wo es heißt, wir werden mit ihm herrschen, ja, da haben wir eine spannende Aufgabe, finde ich, wie wir, Gerhard. Gar nicht.
H.
Okay. Okay, also Gerhard sagt eben, es gibt eben die theologischen Begriffe des Prämillenniums, also das geht es letztlich darum, wann kommt Jesus wieder, vor den 1000 Jahren oder nach oder also es geht hauptsächlich nicht so sehr um die 1000 Jahre, sondern um die Entrückung vor oder nach der Trübsalzeit und dann es gibt dann seine Theorie von dem Bibelschullehrer war das H-Millennium Hauptsache dabei bei Jesus, ja. Genau, und das ist auch das, was Paulus hier im Wesentlichen geht es inhaltlich. Im Text geht es nicht um einen Endzeitfahrplan. Das danach erwähnt er ja gar nicht. Schauen wir nochmal in den... Hat noch jemand etwas, was er jetzt gerne sagen will?
Ja. Wie würdest du das einordnen, dass Jesus am Kreuz zu dem Schächer gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein?
Ja. Das passt in die Bibelstunde, die wir dann miteinander betrachten. Genau. Ja. Ja. Wir schauen uns noch einmal den Bibeltext an. Ja, jetzt mit dem schematischen Gedanken. Also wichtig ist mir, Paulus beantwortet diese Frage. Das ist die Frage der Gemeinde. Was passiert mit den Verstorbenen? Sind die jetzt weg? Ist die Hoffnung aus? Und er sagt, nein. Ja, wir haben eine christusgemäße Zukunftsgewissheit trotz Beerdigung, trotz Friedhof, trotzdem, dass Menschen physisch sterben. Das ist die Frage. Und da sagt er, da sind wir nicht unwissend, sondern wir haben die Gewissheit, ja, ich will euch aber, Geschwister, nicht in Unwissenheit über die Entschlafenen lassen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wäre auch interessant, welches Wort des Herrn er hier heranzieht. Wo, ja, haben wir das auch, was er da weiß? Ich denke, wir haben es. Ich würde es deuten auf Matthäus 24 und er komprimiert das zusammen, aber das wird man sich dann auch noch genauer anschauen müssen. So einfach ist das ja auch nicht, dass man gerade sagt, hier, das haben wir alles im Griff. Ja. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wird bei einem Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und das ist schon ein gewaltiger Glaube. Mir ist nicht bekannt, dass irgendeine Religion gar die vor Christus wäre, einen solch kühnen Gedanken hat. Ja, das ist schon wirklich ein sehr kühner Gedanke, dass man sagt, alle, die an ihn geglaubt haben, egal wie lange her, auch 2000 Jahre Verwesung macht überhaupt kein Problem. Ötzi, kein Problem. Wenn er geklaut hat, alle, ja, werden auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen weggeführt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Also ermutigt und tröstet nun einander mit diesen Worten. Ein Vers noch dazu aus einem anderen Buch, Apostelgeschichte 1, Vers 9. Da beschreibt Lukas die Himmelfahrt von Jesus. Ja. Als Jesus das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde, dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten diese beiden. Was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Also auch da, die Richtung ist klar. Er wird kommen. Und nachdem er von der Erde aufgefahren ist, ist das für mich auch ein Hinweis, dass er nicht nur bis in die Luft kommt, sondern bis auf die Erde. Wann das geschieht, das wird Gerhard uns nächste Woche erklären. Was machen wir mit diesem Wort Gottes? Zwei Vorschläge habe ich für die kommende Woche und für immer weiter. Die Vorschläge stehen hier im Wort Gottes drin. Wir ermutigen und trösten einander, dass unser Herr Jesus kommt. Dass wir das nicht im Getriebe des Alltags vergessen. Ja, es kann uns der Alltag hier so gefangen nehmen, dass man nicht mehr daran denkt, dass Jesus wiederkommt. Das passiert. Ist mir schon passiert. Natürlich. Ja, und da braucht man einander. Denkt dran, Jesus kommt wieder. Und das ist kein Aufruf zur Furcht. Ja, natürlich nicht, sondern zur Freude. Das ist Hoffnung, Zuversicht. Ja? Wir ermutigen und trösten einander, dass wir für immer bei ihm sein werden. Diese beiden Schwerpunkte habe ich mal so aus diesem Text mitgenommen. Und wir können ja noch weiter diskutieren, aber erstmal werden wir nachher noch das Abendmahl, das Gedächtnismahl miteinander feiern. Auch das ist uns ja aufgetragen, bis der Herr kommt. Ja, also Anklänge, dass er kommt, dass er wiederkommt, finden wir ganz viele. Finde ich super. Ja, reden wir nachher weiter. Vielen Dank. Ich bete doch gerade noch. Ja. Lieber Herr Jesus Christus, es ist großartig, an dich glauben zu dürfen. Danke, dass du diesen Glauben uns schenkst und auch weiter schenken willst und den auch im Mürztal, Murtal und drumherum vermehren willst. Und danke, dass du kommst. Wir bitten dich, lieber Herr, wie eine sehnsüchtige Braut, komme bald, Herr Jesus. Und wir bitten dich, halte uns fest und nah bei dir, dass wir dir Ehre machen, du großartiger und wunderbarer Herr. Amen.